Guten Tag, mein Name ist Christoph Notdurft und ich heiße Sie zu den philosophischen Brocken recht herzlich willkommen. Die heutige Radiosendung widmet sich dem Vortrag von Andreas Oberbrandacher zum Thema Entfremdung. Dieser Vortrag wurde im Rahmen der Tagung Negative Sozialphilosophie am 12. März 2010 im Depot gehalten. Andreas Oberbrandacher ist seit 2005 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Philosophie in Innsbruck. In den Mittelpunkt seines Vortrages mit dem Thema Entfremdung, unheimliche Arbeit am Begriff, stellte die Frage, aufgrund welcher historischen Prozesse und wie sich der Begriff Entfremdung verändert hat. Oberbrandacher erläutert diesen Begriff von der Auffassung Hegels über die Perspektive Marx bis hin zur poststrukturalistischen Theorie. Im letzten Abschnitt seines Beitrages versucht Oberbrandacher eine Reformulierung der Entfremdungsthese vorzunehmen.
Von Marx und Engels stammt die suffisante Bemerkung, dass der Begriff Entfremdung für ihre Analysen zur deutschen Ideologie allein deshalb beibehalten werden müsse, um, ich zitiere, dem Philosophen verständlich zu bleiben. Ihren Sinn empfängt diese Häme wohl nicht allein vom Vorurteil, dass die philosophische Disziplin bestenfalls für verschiedene Interpretationen der Welt geeignet sei, während es doch darauf ankomme, diese zu verändern, um zu verhindern, dass sich, ich zitiere wieder Marx und Engels, die ganze alte Scheiße, gemeint ist die Verallgemeinerung des Mangels, aufs Neue wiederhole. In Anbetracht des theoretischen Kontextes, in dem dieser Verweis auf die besonderen Bedürfnisse philosophischer Verständigung gebettet ist, bietet sich auch die Hypothese an, dass es Gründe im engeren Sinn gegeben haben dürfte, warum sich Marx und Engels, wenngleich in kritischer Distanz, so doch eines theologisch wie philosophisch aufgeladenen Begriffes bedienten, um die ideologische Dimension des deutschen Denkapparates einer kritischen Prüfung zu unterziehen und das Auditorium auf eine revolutionäre Haltung einzustimmen. Denjenigen, die in der Tradition des deutschen Idealismus standen oder sich zumindest auf dessen Werke verstanden, war die Rede von der Entfremdung ebenfalls vertraut. Nicht allein Hegel bediente sich ihrer, auch Fichte, Schelling und der sich später kritisch von seiner eigenen idealistischen Biografie lösende Feuerbach gelten als frühe deutschsprachige Vertreter einer relativ generalisierenden Entfremdungsthese, wonach der Mensch schlechthin ein von der Welt, vom Nichtig, von Gott, von seinem eigenen Werk entfremdendes und entfremdend wirkendes Wesen sei. In diesem Sinne also wäre Entfremdung eine relativ zahnlose Chiffre einer vorgeblich universalen Conditio Humana. Marx und Engels konnten also darauf vertrauen, dass dem Begriff Entfremdung, in philosophisch informierten Kreisen zumindest, ein gewisses Vorverständnis beschieden war, das sich mit ihren Argumenten zum Charakter der deutschen Ideologie gut zur Deckung bringen lässt. Wenn es tatsächlich der Fall sein sollte, wie Marx und Engels behaupteten, dass die, ich zitiere nun, herrschenden Gedanken weiter nichts sind als der ideelle Ausdruck der herrschenden materiellen Verhältnisse, die als Gedanken gefassten herrschenden materiellen Verhältnisse, also der Verhältnisse, die eben die eine Klasse zu herrschenden macht, also die Gedanken ihrer Herrschaft, Zitat Ende, sie würde dies auf die Philosophie des deutschen Realismus übertragen, bedeuten, dass es sich bei dieser Strömung nicht einfach um eine in der ersten Hälfte hauptsächlich des 18. Jahrhunderts vorherrschende Philosophie gehandelt hat, sondern im eigentlichen Sinne um eine Philosophie der Herrschaft. Unter diesem Gesichtspunkt dürfte auch verständlich werden, warum Marx und Engels den Begriff Entfremdung für ihre Analysen nicht einfach kritiklos übernehmen wollten, warum sie ihm sogar ein gewisses Misstrauen entgegenbrachten, bestand doch die, ihrer Meinung nach, begründete Gefahr, dass es sich um ein epistemologisch verfeinertes Instrument der Herrschaftssicherung handelte, das erst vom Kopf auf die Füße gestellt werden musste, bevor es sich für die Kritik der politischen Ökonomie sinnvoll einsetzen ließ. Eine Aufgabe, der sich Marx insbesondere in seiner Schrift Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie widmete. Wagt man einen Blick auf die Landschaften sozialphilosophischer und soziologischer Literaturen der vergangenen zwei Jahrzehnte, wird man unweigerlich feststellen, dass diese Rede von der Entfremdung, die in den 70er und 80er Jahren noch schillernd war und weite Gebiete der kritischen Theoriebildung erfasst hatte, von wenigen Ausnahmen abgesehen, so gut wie verebbt ist. Wohl finden sich auch gegenwärtig Versuche und Neuansätze, dem Phänomen Entfremdung auch aus sozialphilosophischer Perspektive einen angemessenen Tribut zu zollen, doch scheint sich die allgemeine Diskussion des Phänomens Entfremdung weitgehend auf das Feld der individualisierenden Psychologie und Pathologie zurückgezogen zu haben. Selbst in der Soziologie wird Entfremdung zunehmend als theoretisches Relikt einer einst marxistisch orientierten Sozialforschung betrachtet, die mit dem Fall der Sowjetunion ihre Daseinsberechtigung verloren haben soll, bestenfalls ein historischer Schlüsselbegriff, der für die Selbstreflexion der soziologischen Disziplin wichtig sein mag und deshalb auch als wissenschaftstheoretischer Barmherzigkeit in den akademischen Lehrplan weiterhin eingezogen wird, aber kaum mehr als ein Analyseinstrument wahrgenommen wird von nachweisbarem erkenntnistheoretischem Gewicht. Es ist daher eher symptomatisch als verwunderlich, dass beispielsweise in Kruses erst kürzlich erschienener Geschichte der Soziologie 2008 der Begriff Entfremdung auf einer einzigen Seite eine historische Würdigung erfährt, und zwar im Zusammenhang mit einer konzisen Diskussion marxistischer Positionen. Ähnliches gilt auch für Roses, Schreckers und Kottmanns gemeinsam verfasster Schrift Soziologische Theorien. Auch hier haben sich Entfremdungsthesen in historische Randbemerkungen verflüchtigt. Damit scheint sich zu bestätigen, was Ottmann bereits in den frühen 80er Jahren in seinem Beitrag für die Theologische Realenzyklopädie prophezeite. Ich zitiere: Die Versuchung scheint verlockend zu sein, den Begriff überhaupt fallen zu lassen und ihn durch präzise, einzelwissenschaftlich nachprüfbare Kategorien zu ersetzen. Zumindest kann heute davon ausgegangen werden, dass Entfremdung als Globalkategorie kein sinnvoller Begriff wissenschaftlicher Diskurse mehr ist. Zitat Ende. Zur weiteren Erklärung dieser bemerkenswerten, also für mich bemerkenswerten Dystrophie mögen auch die Thesen des US-amerikanischen Soziologen Rifkin herangezogen werden, der in seiner 1995 unter dem Titel der End of Work erschienenen Studie zu neuen Konzepten der Arbeit für das 21. Jahrhundert davon spricht, dass das, zitiere, Informationszeitalter begonnen hat und dank immer leistungsfähiger Computerprogramme werden wir schon bald in einer Welt ohne Arbeit leben. Zitat Ende. Dieser Position zufolge ließe sich nun argumentieren, dass es kontingente, das heißt historische Gründe dafür gibt, warum sich Entfremdungstheorien sukzessive zurückgebildet haben, bei der klassischen Erwerbsarbeit nämlich, wie Rifkin ahnt, in postindustriellen Gesellschaften keine Zukunft beschieden ist, dann muss auch die klassische Dialektik der Entfremdung, die auf der Disjunktion von Arbeitskraftangebot und Kontrolle der Produktionsmittel beruht, als praktisch aufgehoben und als theoretisch unbrauchbar gelten. Es mag aber auch sein, und hier möchte ich den eigentlichen Einstieg in die Diskussion des Phänomens Entfremdung als ein negativistisches Phänomen sui generis wagen, dass wir in Zeiten der chronischen Arbeitsplatzverknappung, des verallgemeinerten Standortwettbewerbs, des Human Benchmarking, der Portfolios und Kompetenzmappen, des Selbstmarketings, des autogenen Stressmanagements und wie die persuasiven Managementtechniken sonst noch heißen mögen, bereits aus strategischen Gründen über keinen adäquaten Begriff der Entfremdung mehr verfügen, sodass wir uns kaum noch eine Vorstellung davon machen können, wie unser Begehren, ich würde wagen, also hier das Wort hegemonial wagen, reguliert wird. Also wie dieses Begehren hegemonial reguliert wird. Aus dieser Perspektive schien es mir jedenfalls vorteilhaft, die Frage nach dem Phänomen und Begriff Entfremdung nicht einfach einer sozialromantisch inspirierten Geschichtsschreibung zu überlassen, sondern neu zu stellen. Und zwar in Anbetracht der Möglichkeit, dass es einem Feld von Interessen entsprechen könnte, dass wir uns, ich beziehe mich hier in erster Linie Auch unsere Position als Wissensarbeiterinnen in postindustriellen Gesellschaften gegenwärtig nicht mehr und nicht mehr primär als entfremdet fühlen, wohl aber begriffsblind den Bedingungen unserer eigenen Arbeit ausgesetzt sind. Meine Spurensuche wird relativ konzis sein und lediglich drei Stationen umfassen, die ich an dieser Stelle kurz benennen möchte, damit Ihnen bereits vorab ein Wegweiser mitgegeben ist, der es Ihnen möglich machen sollte, sich in meinem zugegebenermaßen noch kaum gejedeten Gedankengarten, soweit es Ihnen jedenfalls beliebt, zurechtzufinden. Ich werde damit beginnen, anhand einiger Eckpunkte, die für meine weiteren Überlegungen wichtig sein werden, die frühe Geschichte der Entfremdungsthese selektiv nachzuzeichnen, und zwar entlang jener Bruch- und Schnittstelle, an der sich theologisch-philosophische Prämissen mit ihrer ökonomischen Relektüren messen mussten und einer janusköpfigen Entfremdungsthese zum Ausdruck verhalfen, die sich aus existenzialanalytischen sowie aus sozialpolitischen Motiven zusammensetzt. Im zweiten Moment werde ich die gegenwärtige Krise der Entfremdungsthese als ein Ausdruck neoliberaler, gouvernementaler Praktiken zu verstehen versuchen und dafür plädieren, dass ihre Reflexion in dem Maße schwierig geworden ist, wie den Begriff Entfremdung das Suggerieren eines authentischen Menschseins bzw. eines nicht entfremdeten Arbeitsverhältnisses unterstellt wird. Eine Fluchtlinie, die der poststrukturalistischen Theoriebildung und auch dem thematischen Ansatz dieses Symposiums fast schon diametral entgegengesetzt ist. Der abschließende dritte Teil meiner Intervention wird im Zeichen des Experiments stehen, eine vorläufige Reformulierung, man könnte sagen, Resignifikation der Entfremdungsthese unter Einbezug postessentialistischer Positionen vorzuschlagen. Es wäre ein müßiges Unterfangen, im historischen Knäuel der Entfremdungsthese jenen roten Faden zu finden und zu ziehen, der es erlaubte, die einzelnen Debatten wohlgeordnet am Reißbrett der Geschichtsschreibung auszubreiten. Für mein Anliegen genügt es jedenfalls, den Ausgangspunkt des frühmodernen deutschsprachigen philosophischen Begriffs der Entfremdung in einem Kapitel aus Hegels Phänologie des Geistes zu suchen, das mit der Überschrift »Der sich entfremdende Geist, die Bildung« versehen wurde. Es handelt sich um ein für das System Hegels insofern entscheidendes Kapitel, als in diesem die Frage aufrollt, was es denn für den Geist eigentlich bedeute, mit sich selbst entzweit zu sein und mit einer Welt ringen zu müssen, die als Fremde bzw. als Entäußerte erfahren wird. Die dialektische Bewegung, die an dieser Erfahrung ansetzt, ist für Hegel die Conditio sine qua non des Bildungsprozesses, ohne den es wiederum keine Kultur und auch keine aufgeklärte europäische Modernität geben könne. Allerdings, so Hegel, handelt es sich um einen schmerzhaften Prozess, der das Bewusstsein auch als Unglückliches organisiert, tendiert dieses doch dazu, sich in Anbetracht seiner konstitutiven Zerrissenheit in, ich zitiere Hegel, das Reich des reinen Bewusstseins zurückzuziehen, welches nicht wirkliche Gegenwart hat, sondern im Glauben ist. Zitat Ende. Seine eigentliche Freiheit gewinnt der Geist aber erst durch seine, und ich betone diesen Begriff dezidiert, Arbeit am Begriff. Nicht der positiven Arbeit wohlgemerkt, sondern der negativen. Der Arbeit, die der Bildung in dem Maße verpflichtet ist, wie sich diese an der Welt theoretisch abarbeitet, ohne nach unmittelbarer Befriedigung zu verlangen. Diese unmittelbare Befriedigung wäre nach Hegel eher Ausdruck der Position des Herrn, der unmittelbar befriedigt ist, sondern indem sie ihr eigenes Begehren staut, zurückhält. Hegel: Das arbeitende Bewusstsein kommt also hierdurch zur Anschauung des selbstständigen Seins als seiner selbst. Bereits an dieser Stelle sind uns entscheidende Hinweise gegeben, die deutlich machen, dass Hegel in seiner dialektischen Analyse der arbeitenden Selbstbewusstwerdung systematisch pseudotheologische und pseudoökonomische Argumentationsfiguren verdichtet, das heißt Begriff des Glaubens, Begriff der Arbeit, um in weiterer Folge das bürgerliche Subjekt zu begründen. Im Unterschied zu den theologischen Verwendungsweisen der Begriffe Abalienatio oder Alienatio, die bei Cyprianus, Athanasius und Augustinus wiederholt zum Einsatz gekommen sind, um in zumeist polemischer Distanz die sich herausbildende christliche Glaubenslehre gegen andere Ansprüche auf Erkenntnis und Wahrheit zu verteidigen? Gibt Hegels Rede von Entfremdung den Vorwurf zu erkennen, dass auch das christliche Erleben der ontotheologischen Differenz diese noch nicht selbstbewusst genug vollzogen habe, sondern sich zumindest was die mittelalterlichen Formen betrifft, weiterhin an einer mythischen Form der Religiosität orientiere? Analog zu Rousseaus Gedanken einer Entäußerung ohne Vorbehalt ist seines Erachtens den Übergang vom Vergesellschaften zum vergesellschaften Zustand markiert, da in der Gesellschaft endgültig mit der Formel des reflexionslosen Genusses des Bei-sich-selbst-Seins gebrochen wird. Und diese Position des Bei-sich-selbst-Seins wäre noch für die für jene Figur, die im Vordergrund der Erzählung Träumereien des einzelnen Spaziergängers steht, charakteristisch. Also mit diesem Genuss wird in der Gesellschaft gebrochen, und analog dazu betont auch Hegel die Notwendigkeit der Entfremdung, damit die bürgerliche Gesellschaft realisiert und ein von der natürlichen Unschuld getrenntes höheres Bewusstsein überhaupt gewonnen werden könne. Wie Arnold Kehlen in seinem 1952 erschienenen Aufsatz mit dem Titel Über die Geburt der Freiheit aus der Entfremdung bemerkte, wurde der Gedanke einer sukzessiven Wiedergewinnung der Verfügungsgewalt über die entfremdeten Produkte der eigenen Selbstständigkeit allerdings nicht allein von Hegels dialektischer Lehre der Selbstentfremdung informiert, sondern auch von Fichtes Wissenschaftslehre vorweggenommen, wenngleich diese sie in der Form der abstraktesten Reflexion formuliert habe, wie Gehlen bemerkt. Die eigentliche Materialisierung, um Gehlen erneut zu zitieren, der Entfremdungsthese gelang erst, um nun endgültig die Brücke zu schlagen von der reinen Philosophie zur Kritik der politischen Ökonomie, Marx, der sich in seinen Schriften zum einen kritisch auf die Tradition der Entfremdungsthese bei Hegel und Fichte, und zwar unter Vermittlung von Hess bezog, und zum anderen Feuerbachs These, dass die Wahrheit Gottes eine entfremdete Lüge des Menschen sei, im übertragenen Sinne annahm. Die Hauptschwierigkeit von Marx, weiter Arbeit am Begriff Entfremdung, und der eigentliche Grund für seine Vorbehalte dürfte wohl darin bestanden haben, einerseits das kritische Potenzial dieses Begriffs schärfen, ihn aber andererseits auch aus seinem philosophischen und theologischen Schlummer, man könnte auch sagen Korsett, befreien zu wollen. Wo Hegel an die ungebrochene Möglichkeit glaubte, die Antagonismen der bürgerlichen Gesellschaft in der Idee einer allgemeinen sittlichen Staatlichkeit aufheben zu können, berief sich Marx auf das Feuerbachsche Prinzip, wonach sich nicht die Realität an eine Idee zu halten habe, sondern sich Ideen an der Realität messen lassen müssen. Und gegen jene, die wie Bauer glaubten, man könne das Problem der religiösen Entfremdung auf dem Boden der vom Staat gelösten bürgerlichen Gesellschaft angehen, wandte Marx ein, dass diesem Problem bereits eine Befreiung von der politischen Entfremdung vorausgehen müsse. Denn das praktische Fundament der Entfremdung sei schließlich der Tausch und ihre Ausdrucksform das Geld, das die Bedürfnisse des bürgerlichen Egoismus reguliere und pseudoreligiöse Züge annehme. Marx: Das Geld ist das dem Menschen entfremdete Wesen seiner Arbeit und seines Daseins, und dies fremde Wesen beherrscht ihn und er betet es an. Zitat Ende. Dieser Hinweis ist auch deshalb wichtig, weil er zum Ausdruck bringt, dass Marx die Entfremdung des Menschen nicht, wie es Habermas versteht, als Chiffre eines metaphysischen Unfalls verstand, wie es wohl für den deutschen Idealismus charakteristisch gewesen sein mag, sondern als historisches Ereignis, dass es im Kontext seiner materiellen, sprich soziopolitischen und ökonomischen Bedingungen zu analysieren gelte, um schließlich im Zeichen einer proletarischen Revolution eine gesamtgesellschaftliche Aufhebung der Entfremdung herbeiführen zu können. Ungeachtet der oszillierenden Bedeutung des Terminus technicus Entfremdung im Werk von Marx, die wohl auch Ausdruck seiner unbequemen philosophischen und theologischen Vorgeschichte sein dürfte, lassen sich im Wesentlichen vier Dimensionen voneinander unterscheiden, die, wenn sie wechselseitig aufeinander bezogen werden, ein Bild der komplexen Entfremdungstheorie Marx bieten. Mit Entfremdung wird der Marx zunächst Entäußerung der Produkte der eigenen Arbeit bezeichnet, die ähnlich der Feuerbachschen Religionskritik in dem Maße fremd und übermächtig, ja feindlich und fremd, wie es Marx bezeichnet, wirken, wie sie Menschen die sich am Arbeitsmarkt wehren müssen, in ihre Abhängigkeit geraten lassen. Und dieser Aspekt setzt sich dann später in Marx' Fetischtheorie fort. Weil dieser Entfremdungsprozess ein unmittelbarer Ausdruck der Organisation von Arbeit unter den Bedingungen kapitalistischer Profitmaximierung ist, ist der arbeitende Mensch aber auch im und vom Akt der Produktion selbst entfremdet, was sich unter anderem an der kompensatorischen Überhöhung der Freizeit erkennen lässt, sowie am Umstand, dass im proletarischen Kontext der Fabrikarbeit Selbsterhaltung zählt und nicht so sehr Selbstverwirklichung. In anthropologischer Hinsicht bewirkt die Entfremdung nach Marx weiter, dass der Mensch nur noch zu einem geringeren Teil von seinen eigenen Fähigkeiten als Gattungswesen, das wäre wiederum ein Feuerbachscher Begriff, glaubt und von diesen Fähigkeiten Gebrauch macht, dass im Wesentlichen ein automatisiertes Dasein fristet. Schließlich hat dieser Entfremdungsprozess laut Marx zur Folge, dass sich die Menschen untereinander entfremden, dass eine starke Vereinzelung eintritt und der egoistische Selbstgenuss unreflektiert als alleingültiger verallgemeinert wird. Marx' Reformulierung der Entfremdungsthese vor dem Hintergrund einer rhetorisch verklärten und ihrer eigenen materiellen Bedingungen unbewussten Verwendungsweise im deutschen Idealismus hat zum einen bewirkt, dass das unglückliche Bewusstsein Hegels und auch Rousseaus in seiner individuierten Spielart sukzessive als falsches Bewusstsein im Dienste der herrschenden Klasse ausgelegt wurde und dass die phänomenologischen Abstraktionen konsequent nach ihren sozioökonomischen Voraussetzungen befragt wurden. Zum anderen lässt sich anhand von Marx' katachretischer Intervention aber auch aufzeigen, dass sich die als idealistisch verbrämten Motive der Entfremdungsthese nicht einfach im Dunst der Ideologiekritik auflösen wollten, sondern sich unter dem Vorzeichen eines existenzialanalytischen Denkweges neu zu formieren wussten. Bereits bei Kierkegaard bezeichnet das Heimweh mehr als eine romantische Sehnsucht. Es ist Signum einer produktiven wie rezensiven Ironie, einer subjektiven Haltung, die sich ihres eigenen Getrenntseins bewusst ist, dieses Getrenntsein aber im ästhetischen Zustand zu pflegen, ja zu genießen weiß. Heidegger wiederum begreift die Welterfahrung in praktischen Konstellationen, indem er jene philosophischen Positionen der Uneigentlichkeit verzichtigt, die den Modus der Zuhandenheit mit Vorhandenheit verwechseln und das Dasein so begreifen, dass es sich unweigerlich im Mann verflüchtigt. Das soll nun allerdings nicht bedeuten, dass es zwischen dem existenzial-analytischen und der sozial-kritischen Position einen Wettstreit um die Vorherrschaft der Erklärungshoheit gab, vielmehr durchdringen sich beide Begriffsbestimmungen auf unterschiedlicher Ebene, was wohl auch im Rahmen von Marx' Erwägungen zur anthropologischen Konsequenz der Entfremdung erkennbar wird, ebenso wie anhand Heideggers Bestimmung des Weltbezuges als praktisches Verhältnis. Thank you. Um eine eigentliche These zu erläutern, scheint es mir an dieser Stelle nun nicht weiter sinnvoll, spätere Momente der Entfremdungsthese in Erinnerung zu rufen. Weder Sartres Bestimmung der Scham, die letztendlich auch auf der Entfremdungsthese aufbaut und deren Erlebnis er für konstitutiv erachtet, damit es überhaupt einen selbstbewussten Bezug für sich geben kann, noch die zahlreichen Arbeiten, die durch Vertreterinnen der kritischen Theorie der Entfremdung, also genauso wenig ist es jetzt für mich jetzt wichtig, mich auf die Arbeiten der verschiedenen Vertreterinnen der kritischen Theorie zu beziehen, die auch in ihren Umfeldern entstanden sind und die zu einer ausdifferenzierten Theorie der Entfremdung unter der Bedingung kulturindustrieller Verhältnisse beigetragen haben. Für entscheidend erachte ich, aufbauend auf dieser vorläufigen, die selektiven Spurensuche, die für mich dringende Frage zu stellen, was es denn zu bedeuten habe, dass es so auffällig rund um den Begriff Entfremdung geworden ist. Diese Ruhe ist umso erstaunlicher, als doch anhand der bisher erwähnten Stationen philosophischen Denkens deutlich geworden sein dürfte, dass Entfremdung im starken Sinne des Wortes begriffsbildend wirkte, sowohl für die Herausbildung des bürgerlichen Subjekts als auch für seine Kritik. Wie eingangs erwähnt, drängt sich, abgesehen vom Vorwurf der Unbestimmtheit des Ausdrucks, im Grunde eine These auf, die mit den sich verändernden Arbeitsverhältnissen im postfordistischen Kapitalismus argumentiert und in erster Linie die soziologischen Bedingungen der kenntnistheoretischen Legitimität des Begriffs in den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit rückt. Bereits vor mehr als 50 Jahren, am Ausgang der informationstechnischen Revolution, plädierte ein Vertreter der kritischen Theorie, es handelt sich um Marcuse, dafür, dass man eine spielerische Umformung der Arbeitsweise andenken solle. Und zwar vor dem Hintergrund der Möglichkeit, dass die Arbeitszeit in Zukunft quantitativ abnehmen werde. Eine These, die wir bereits erwähnt, also von Rifkin später aufgegriffen und für die eigenen Anliegen adaptiert wurde. Am Ende von Eros und Kultur kommt Marcuse zum Schluss, dass, ich zitiere Marcuse, die fortschreitende Entfremdung selbst das Potenzial der Freiheit erhöht. Je mehr die Arbeit für den Einzelnen zu etwas Äußerlichem wird, desto weniger berührt sie ihn im Bereich des Notwendigen. Von den Erfordernissen der Herrschaft befreit, führt die quantitative Abnahme der Arbeitszeit und Arbeitsenergie zu einer qualitativen Wandlung im menschlichen Dasein. Die Freizeit und nicht die Arbeitszeit bestimmt seinen Gehalt. Der wachsende Bereich der Freiheit wird wirklich zu einem Bereich des Spiels, des freien Spiels der individuellen Fähigkeiten. So befreit werden diese Möglichkeiten neue Formen der Realisierung und Weltentdeckung hervorbringen. Zitat Ende. Sofern es sich überhaupt um eine Prognose und nicht um eine gewagte Vision handelt, könnte man Marcuse leicht entgegenhalten, dass das einzige Spiel, das gegenwärtig gespielt wird, jenes der international tätigen Finanzmarktjongleure ist. Wichtig erscheint mir allerdings der Hinweis, also die Anerkennung des Umstandes, dass Marcuse wohl ernsthaft an die Möglichkeit geglaubt haben dürfte, dass sich die Entfremdung und die damit zusammenhängenden Widersprüche gemäß eines dialektischen Überschlags letzten Endes selbst in einer befreiten und befreiend wirkenden Form der Arbeit aufheben würden. Diese These ernst nehmen, ließe sich also relativ unvermittelt behaupten, dass der Grund, warum gegenwärtig nicht mehr von Entfremdung gesprochen wird oder werden muss, jener ist, dass wir unsere bis dato verlorene Verfügungsgewalt zurückgewonnen haben und uns die Warenwelt nun nicht mehr als fremde und feindselig gestimmte erscheint. Tatsächlich gibt es gute Gründe, davon auszugehen, dass sich die Arbeitsverhältnisse in den letzten 20 Jahren dramatisch verändert haben. Im Bewusstsein der weitgehend eurozentrischen Dimension dieser These, eines umfassenden Flexibilisierungsprozesses, der strukturell an die Verschärfung der Lebensbedingungen von Millionen von Menschen im globalen Süden gekoppelt ist, die Kosten neoliberaler Outsourcing-Strategien körperlich, politisch, aber auch ökonomisch direkt zu tragen haben, möchte ich allerdings den Fehlschluss vermeiden, dass es sich hierbei um ein Phänomen handelt, das alle auf diesem Planeten Lebende gleichermaßen, das heißt undifferenziert, betrifft. Ich möchte stattdessen für die Hypothese eintreten und diese stark machen, dass sich dieser Veränderungsprozess auf eine ganz besondere Weise auf jene Stätten der Wissensarbeit auswirkt, die sich bis vor nicht allzu langer Zeit den Auftrag zum Teil auch selbst erteilt hatten, den Begriff Entfremdung zu bilden und ihn breit auf unterschiedliche gesellschaftliche Situationen anzuwenden. Stellvertretend für die verschiedenen Erklärungsmodelle, die in den letzten Jahren formuliert wurden, um den sich verändernden Arbeitsbedingungen Rechnung zu tragen, möchte ich an dieser Stelle die Thesen von Pultanski und Capello heranziehen. In ihrer breit angelegten Studie, Der neue Geist des Kapitalismus, in der in erster Linie die ökonomischen Transformationsprozesse der letzten Jahrzehnte in Frankreich analysiert werden, deren Ergebnisse sich aber durchaus auch auf andere Länder übertragen lassen, kommen die Autorin und der Autor zum Schluss, dass sich die moderne Management-Literatur überraschenderweise rhetorischer Argumentationsfiguren bedient, die auf die Tradition eines Teils der 1968er Bewegung verweisen. Während die unterschiedlichen Formen radikaler Sozialkritik deshalb in eine Krise geraten seien, weil revolutionäre Strategie und revolutionäres Subjekt mit dem Wandel der Verhältnisse nicht mehr Schritt gehalten haben, verhält es sich mit dem zweiten Strang der Kritik, den Pultanski und Capello von erst unterscheiden, der sogenannten Künstlerkritik, so, dass diese erfolgreich in die sich verändernden Arbeitsregime eingepasst werden konnte, um den, wie Sie es nennen, Motor für Veränderungen des kapitalistischen Geistes zu ölen und für die nächste Zukunft am Laufen zu halten. Das Provokante und wohl auch Spannende an dieser These besteht darin, dass es nur vordergründig einen Widerspruch zwischen dem progressiven Flügel der 1968er-Bewegung und der neoliberalen Arbeitsplatzbewirtschaftung gibt. Es gehört zur aktuellen Formel kapitalistischer Gouvernementalität, die Forderungen nach einem selbstbestimmten, emanzipierten, authentischen und in dieser Hinsicht eben nicht entfremdeten Lebensvollzug, für die avantgardistische Intellektuelle wie Marcuse eintraten, positiv anzuerkennen, ihr aber unter dem Vorzeichen einer forcierten Privatisierung bisher öffentlicher Räume eine neue Bedeutung anzudienen. In einer als Projektpolis organisierten Arbeitslandschaft, auf der die Employability jeder und jedes Einzelnen ständig unter Beweis gestellt werden muss, wird die Arbeitskraft nicht einfach an das Kapital abgetreten, sie organisiert sich als das jeweils eigene Humankapital, das am Markt der Ideen kreativ zum Einsatz gebracht werden muss. In dem Maße aber, wie die klassische Disziplinarinstitution der abhängigen Erwerbsarbeit in den historischen Hintergrund gerät, Verantwortlichkeiten an die und den jeweils Einzelnen abgetreten und Formen der solidarischen, gemeinschaftlichen Organisation erschwert werden und sich neue Formen der freien Projekt erweitert werden, unter dem Stichwort auch wissenschaftliches Prekariat, verliert der Widerspruch zwischen Autonomie und Heteronomie, der eben für die klassische Entfremdungsthese relevant war, an Bedeutung und die These der Entfremdung selbst an Erklärungskraft. Wohl auch vor dem Hintergrund dieses Transformationsprozesses hat Foucault in den späten 70er Jahren darauf hingewiesen, dass der Begriff der Disziplin, der dem fordistischen Kapitalismus genealogisch verpflichtet ist, ein historisch variabler sei und in dieser Hinsicht keine universale Gültigkeit beanspruchen könne. Laut Foucault gibt es, ich zitiere Foucault, mehr und mehr Kategorien von Leuten, die nicht unter dem Zwang der Disziplin stehen, sodass wir die Entwicklung einer Gesellschaft ohne Disziplin denken müssen. Die herrschende Klasse ist stets durchdrungen von der alten Technik. Es ist jedoch evident, dass wir uns in der Zukunft von der Disziplinargesellschaft von heute trennen müssen. Zitat Ende. Wo aber die Disziplin zur Disposition steht, müssen auch Veränderungen in der Form der Subjektivität und in der Organisation des Begehrens angenommen werden, die sich gleichsam als Effekte disziplinierender Arbeitstechniken einstellen. Zumindest müssten wir uns die Frage stellen dürfen, was sich denn für ein Selbstbewusstsein etabliert, wenn sich gesellschaftliche Verhältnisse nicht mehr primär über disziplinierende Institutionen konstituieren bzw. begreifen lassen. Agamben findet in seinem Versuch der Beantwortung der Frage, was ist ein Dispositiv, folgende Antwort. Ich zitiere Herr Agamben, was die Dispositive, mit denen wir es im momentanen Stadium des Kapitalismus zu tun haben, ausmacht, ist weniger, dass sie die Produktion eines Subjekts bewirken. Sie zeigen sich vielmehr durch Prozesse der, wie wir es nennen können, der Subjektivierung aus. Was wir jetzt beobachten können, ist, dass Subjektivierungsprozesse und Desubjektivierungsprozesse wechselseitig indifferent werden und nicht mehr auf die Wiederzusammensetzung eines neuen Subjekts hinauslaufen, es sei denn in verhüllter, gleichsam gespenstischer Form. Zitat Ende. Nimmt man nun die These der historischen Formation von sozialer Identität und ihrer unterschiedlichen Begrifflichkeiten genügend ernst, die von Marx ebenso konsequent wie von Foucault vertreten wurde, dann lässt sich das Phänomen Entfremdung nur in Relation zu Begriffen wie jenem des Subjekts, der Arbeit oder Disziplin, beziehungsweise im Kontext sozialpolitischer Veränderungen verstehen, ohne dass es sich wiederum von diesen semantisch, logisch oder politisch ableiten ließe. Mit Entfremdung wäre also tatsächlich ein Phänomen sui generis bezeichnet, wenngleich dieses in einem historischen Feld von Bezügen erscheint und der Variabilität seiner Bedingungen Rechnung tragen muss, um zu verhindern, dass sich seine Bedeutung in ahistorischen Spekulationen verliert. Die von Foucault und Agamben skizzierten Krisen der Disziplinierungs- und Subjektivierungsinstanzen könnten mithin als Erklärungsgrundlagen dienen, um zumindest ansatzweise verständlich zu machen, warum die Frage nach dem revolutionären Subjekt der Zukunft, die die Tradition der Sozialkritik schon seit längerem in Atem hält, keine einfach zu beantwortende ist und warum uns die Entfremdungsthese zusehends unheimlich geworden ist. Werden wir doch von verschiedenen Formen der gespenstischen Subjektivität heimgesucht. Es könnte nun der Fall sein, dass die eine oder andere Erwartung in Bezug auf das, was mein Vortrag hätte leisten sollen, bisher enttäuscht wurde. Habe ich doch so gut wie nichts dazu beigetragen, meine inhaltliche Bestimmung bzw. Erklärung des Phänomens der Entfremdung aus negativistischer Perspektive zu leisten. Es dürfte aber auch hoffentlich verständlich geworden sein, dass eine solche inhaltliche Bestimmung oder Erklärung allein schon deshalb problematisch wäre, weil sie sich im Widerspruch befände mit eben jener erkenntnistheoretischen Krise, die den Begriff Entfremdung erfasst hat und von der meine Überlegungen den Ausgang genommen haben. Ich möchte aber zumindest abschließend die Gelegenheit ergreifen, einige Überlegungen zu einer möglichen und vielleicht auch notwendigen Resignifikation der Entfremdungsthese anzubieten und zur Diskussion zu stellen. Das Ende der Disziplinargesellschaft, die Neuausrichtung sozioökonomischer Interessen und Prozeduren im Zeichen einer wuchenden Flexibilisierung von Arbeitszeitmodellen, die damit einhergehenden erkenntnistheoretischen Bedenken, bedeuten mit Sicherheit nicht, dass sich ein spielerischer oder gar ein freier Umgang mit unserer Zeit und unseren Gestaltungsmöglichkeiten eingestellt hat. Das Schweigen, das sich um die Entfremdungsthese gelegt hat, verspricht kein gutes Leben im Ganzen. Im Gegenteil. Die Ökonomie der verallgemeinerten Krisenszenarien, die dem Prinzip der Effizienz und damit auch der Sparsamkeit der sozialen Differenz verpflichtet ist, verlangt ein so hohes Maß an öffentlicher Zustimmung, dass Gegenpositionen ex ante als den demokratischen Gemeinsinn zersetzend gelten und infolgedessen auch an Bedeutung verlieren. In dem Maße, wie Bedrohungen und Katastrophen, die farbenreich beschworen werden, an medialer Plausibilität gewinnen und nach konzertierten, raschen Aktionen verlangen, erscheint es als untragbar, Dissens zu erlauben. Vor diesem Hintergrund ist wohl auch Ranciers zehnte These zur Politik zu verstehen, die dem Ende und der Rückkehr der Politik gilt und auf die problematische Dimension der Konsenspolitik mit folgenden zur Vorsicht mahnenden Worten Bezug nimmt. Rancière: Das Wesentliche des Konsens ist nicht die friedliche Diskussion und die vernünftige Einigung, die sich Konflikt und Gewalt entgegenstellt. Das Wesentliche des Konsens ist die Annullierung des Dissens als des Abstandes des Sinnlichen zu sich selbst, die Annullierung der überschüssigen Subjekte, die Reduktion des Volkes auf die Summe der Teile des Gesellschaftskörpers und die Reduktion der politischen Gemeinschaft auf die Beziehungen von Interessen und Bestrebungen dieser verschiedenen Teile. Der Konsens ist die Reduktion der Politik auf die Polizei. Zitat Ende. Wenn uns also gegenwärtig Möglichkeiten fehlen, um adäquate Begriffe zu bilden, die es uns erlaubten, uns eine Vorstellung, ja ein Bild von unserer Situation zu machen, so drängt sich der Verdacht auf, dass dies, wenn schon kein direkter, so zumindest doch ein indirekter Effekt gouvernementaler Regulierungsmechanismen ist. Dass die Disziplinierungsgesellschaft an ihr historisches Ende gelangt, bedeutet nicht, dass wir tatsächlich selbstbestimmt erleben können. Es bedeutet in erster Linie, dass das, wie es Foucault formuliert, das Spiel der Begierden auf andere als uns bisher bekannte Weise gespielt wird und dass wir uns vielleicht über diese Spielregeln noch nicht im Klaren sind. Und das kann durchaus auch als Zeichen einer ganz spezifischen Form der Entfremdung von politischer Haltung gelten. Auf dieses neue, vermutlich auch subtilere Spiel, ohne deutlich erkennbare Figuren, Formationen und Spielerinnen, müssen wir uns wohl erst begrifflich einzulassen lernen. Eine Hauptherausforderung scheint mir im Moment jene zu sein, analog zur Arbeit, die von Marx geleistet wurde, den Begriff Entfremdung von all jenen fragwürdig gewordenen Konnotationen zu befreien, die suggerieren, dass es ein authentisches Leben in Freiheit, ja, dass die Entfremdung selbst als historischer Zustand in Ewigkeit aufgehoben werden können. Das heißt, es geht eigentlich vor allem um die Arbeit, den Begriff Entfremdung von seiner negativen Konnotation zu befreien und ihn in erster Linie auch vielleicht negativistisch einzusetzen. Nicht deshalb, weil es sich nicht oder nicht mehr lohnen würde, an einen radikalen Akt der Befreiung zu glauben, sondern weil die Bestimmung der Subjektivität bzw. der subjektiven Emanzipation nicht mehr den Herausforderungen unserer Zeit gewachsen ist. Jene postessentialistischen Ansätze, die mit der symmetrischen Dichotomie von Selbst und Anderen bzw. von Individualität und Gemeinschaftlichkeit brechen, um Formen des Singulär-Pluralseins zu erkunden, um einen geflügelten Ausdruck von Nancy zu bemühen, scheinen mir besonders geeignet, um zumindest ansatzweise eine Repolitisierung der Verhältnisse vorzunehmen bzw. eine veränderte politische Praxis zu wagen. Und zwar eine, die sich nicht im Widerspruch erschöpft. Wenngleich ich an dieser Stelle nicht gänzlich die zugegebenermaßen böswillige Hypothese von der Hand weisen möchte, dass selbst die poststrukturalistische Theoriebildung, und zwar in Verkennung der marxistischen Kritik der deutschen Ideologie, in dem Maße ideologisch wirken könnte, wie sie sich weigert, die materiellen Bedingungen ihrer eigenen Möglichkeit zu reflektieren. Ich schließe hier, unvollendet, nicht aber ohne vorher noch eine Anekdote zu erzählen, die in Feierabends Autobiografie Killing Time, wir werden wieder beim Thema der Verschwendung, sie wurde ja als Zeitverschwendung übersetzt, nachgelesen werden kann, und die aus kindlicher Perspektive ein Bild zeichnet, das umso provokanter wirkt, je schärfer es in Konflikt mit unserem hektischen Arbeitsalltag gerät. Es findet sich also eine Stelle in Killing Time, die folgende Begebenheit erzählt, aus der Kindheit von Feierabend. Oft begleitet dich meine Mutter zum Friseur. Was willst du denn werden, wenn du groß bist? Fragten Frauen. Pensionist, sagte ich. Dafür hatte ich auch einen Grund. Wenn ich im Park saß und Sandburgen baute, sah ich oft, wie nervöse Männer mit Aktentaschen hinter überfüllten Straßenbahnen herrannten. Was machen die? Fragte ich Mama. Sie gehen zur Arbeit, sagte Mama. Dann sah ich, wie ein alter Mann still auf der Bank saß und die Sonne genoss. Warum sitzt der da und tut nichts? Fragte ich. Weil er pensioniert ist. Nach alledem erschien mir ein Leben als Pensionist ziemlich verlockend. Danke für die Aufmerksamkeit.
Im Anschluss wird nun ein kurzer Teil der Diskussion zu hören sein, bei der Oberbrandacher auf die Meinungen der Zuhörerinnen und Zuhörer einging. Die ersten Beiträge aus dem Publikum fragten danach, ob der Begriff der Entfremdung in einer weitgehend poststrukturalistisch geprägten Debatte noch funktionieren kann. Außerdem wurde eingewandt, dass man aus einer marxistischen Perspektive immer die Frage stellen sollte, Ausdruck welcher ökonomischen Verhältnisse ist das?
Also ich würde zumindest ansatzweise vielleicht auch wiederum mit diesem geflügelten Ausdruck von Foucault antworten, dass es vielleicht darum geht, eigentlich eine neue Kritik auch zu entwerfen und Kritik im Sinne einer Kunst nicht so regiert zu werden. Das heißt also, ich würde mir jetzt keine Rettung versprechen, das heißt eine Rettung im Sinne einer Ökonomie, die tatsächlich eben die Widersprüche aufheben könnte, aber ich glaube, dass es eben, um wiederum einen dritten Weg zu skizzieren, die Möglichkeit geben sollte, könnte, zwischen diesen zwei Alternativen etwas gänzlich anderes zu versuchen. Das heißt eben keine Rettung, die uns von der Zeit und von den Widersprüchen erlöst, aber doch auch nicht, sagen wir, letzten Endes eine zynische Vernunft zu ermöglichen, die letzten Endes aus dieser Dichotomie eigentlich dann überhaupt keinen Aufruf mehr oder kein Imperativ mehr zur Veränderung erkennt. Also ich glaube, es gibt Möglichkeiten der Veränderung, aber diese Veränderungen werden meines Erachtens nicht darauf hinauslaufen, sämtliche Widersprüche aufheben zu können in einer besseren Ökonomie. Aber es ist Teil einfach meiner Arbeit, gerade in diesen Fragen, die sich unmittelbar an eigentlich meiner eigenen Arbeit abbinden, soweit wie möglich auch mit diesen Fragen mich kritisch auseinanderzusetzen, um nicht unreflektiert eigentlich das zu wiederholen, was eigentlich von Marx als Vorwurf an die deutsche Logik vorgebracht wurde. Das heißt, ich versuche zumindest diese Reflexionsebene mit hereinzuholen, die für mich außerordentlich wichtig war, als ich eben die deutsche Logik gelesen habe, dass es immer auch sein könnte, dass man natürlich auch in der philosophischen Reflexion auf gespenstische Art und Weise Dinge präsentiert, die aber nur eben veränderte Verhältnisse sind, unsere eigenen, also veränderte Bedingungen unserer eigenen Arbeitsverhältnisse. Also hier möchte ich zumindest mit Kritik einsetzen.
Der nächste Diskussionsteilnehmer stimmt zwar der marxistischen Theorie über Entfremdung zu, jedoch stört es ihn, dass der Begriff der Entfremdung auf eine ursprüngliche Harmonie rekurriert, auf ein ursprüngliches Bei-sich-Sein.
Ja, also ich habe auch den Untertitel zu meinem Vortrag geändert, unheimliche Arbeit am Begriff, eigentlich soll es dann heißen, unheimliche Vorarbeit am Begriff, weil das, also genau der Aspekt, den Sie jetzt erwähnt haben, der wäre jetzt noch zu leisten. Also mir geht es auch darum, zu schauen, zumindest unser Kunden, also es wäre ja auch jetzt im Sinne eines Experiments, inwiefern eben der Begriff Entfremdung einer Resignifikation unterzogen werden könnte, und zwar eben unter Einbezug dieser postessentialistischen Theorien, die eben nicht voraussetzen, dass es eben eine harmonische Einheit, sagen wir persönliche Einheit oder gesellschaftliche Einheit gegeben hat oder dass man jemals zu dieser gelangen könnte. Also diese glaube ich auch nicht, keineswegs. Damit wären wir tatsächlich bei dem Aspekt, vor dem Levinas unermüdlich gewarnt hat, also im Begriff der Totalität, auch in gesellschaftlicher Dimension. Also dem muss der Begriff der Entfremdung, sofern er dann überhaupt noch verwendet werden kann, Rechnung tragen können. Die Frage ist eben, wie man letzten Endes auch diese Brücke schlagen kann zwischen den poststrukturalistischen Theorien und einem veränderten Umgang mit dem Begriff Entfremdung. Momentan stehen wir vor der Alternative, entweder eben so wie es geschehen ist, Poststrukturalismus, damit können wir den Begriff Entfremdung fallen lassen, weil eben genau das eine Konsequenz auch ist poststrukturalistischer Theoriebildung, dass es eben nicht eine Form der Authentizität jemals geben kann. Oder wir behalten den Begriff der Entfremdung, so wie er bei Marx oder auch bei Adorno formuliert wurde, bei und stehen deshalb lachte auch dieser Form der Kritik, der postessentialistischen Kritik selbstskeptisch gegenüber. Und ich würde mir zumindest hoffen, im Sinne eines offenen Experiments, dass man auf eine andere Weise eine Brücke schlagen kann.
Ein anderer Diskussionsteilnehmer skizzierte die Schwierigkeit, dass es für den Entfremdungsbegriff notwendig ist, einen nicht entfremdeten Zustand anzunehmen. Eine Möglichkeit, mit diesem Dilemma umzugehen, ist, die zeitliche Abfolge umzukehren, das heißt anstelle, dass man sagt, ein richtiges Leben kann es nur geben, wenn Entfremdung stattgefunden hat, könnte man vielleicht sagen, richtiges Leben entsteht erst dann, wenn wir von Entfremdung ausgehen.
An die Möglichkeit habe ich auch gedacht. Die Gefahr ist allerdings meines Erachtens jene, dass in dem Maße, wo eben die Entfremdung vielleicht schon eben wiederum verallgemeinert wird vorab, dass sie dann gerade eben zynisch konnotiert wird. Das heißt, es hat ja auch diesen Ausspruch gegeben, ich glaube, es war die französische Industrieministerin, die argumentiert hat, ja, es sei von vornherein alles Leben prekär, also warum regen sich die Leute überhaupt auf und verwenden den Begriff überhaupt prekär? Also man könnte dann, sagen wir, analog dazu eben auch sagen, es von vornherein das Leben ist entfremdet, also das wäre ein Ausdruck einer zynischen Vernunft. Also vor diesem Zynismus versuche ich mich, also zumindest dahingegen zu bewahren, dass ich ihn doch irgendwo auch politisch verwenden möchte. Also ich denke, dass das, was den Begriff der Entfremdung ausgezeichnet hat, gerade seine politische Dimension war. Und die Gefahr, ihn gleich vorab zu setzen, wäre eben jene, dass er dann gerade durch diese Vorabsetzung eigentlich seine politische Dimension verliert. Also das, wie gesagt, es handelt sich um ein Experiment, ich habe jetzt keine geschlossene Antwort dazu, aber die Gefahr ist einerseits für mich der Zynismus und die Aufgabe, die, also eine gewisse politische Dimension beizubehalten.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Thank you.